Gut, dann einmal nur ganz kurz, damit ich das Verhältnis her. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Passt. 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Julia Sobieszek. Hallihallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich sag Dankeschön. Julia, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettmanagerin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Du, ich war mit 14, 15 Kabarett-Fan. Ursprünglich, weil ich in Viktor Gernot verliebt war, muss man leider zugeben.
Ich kenne diese Geschichte und die ist ja sehr, sehr witzig.
Es beginnt ganz banal mit einer Teenager-Schwärmerei, ja. Weil er damals eine Show im Fernsehen moderiert hat. Bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich heute sagen würde, eine Supershow. Alles TV hat die geheißen und das hat mir sehr gefallen. Daraufhin bin ich ins Musical gegangen und dann ins Cabaret Simple, wo er den Nivarani vertreten hat, weil der gerade Babypause gemacht hat. Und so habe ich die erste Simple-Revue gesehen mit ihm als Coiffeur. Und dann hat mir das Simple total getaugt und habe mich ur damit beschäftigt, auch mit der Geschichte. Da gab es ein Heftel im Simple mit der Geschichte und dann habe ich Biografien gelesen. Und von dem ausgehend dann habe ich geschaut, dass alles, was an Kabarett in Salzburg zu sehen war, alles, was auf Tour war, habe ich mir angeschaut. Also da bin ich allein hingefahren. Keiner meiner Schulkolleginnen und Schulkollegen wollte mitgehen. Das war eher uncool.
Das wollte ich ja eigentlich auch kleiner fragen. War es speziell der Viktor Gernot und hatte der angefixt oder war es dann doch relativ schnell das Kabarett? Weil es ist ja doch untypisch, oder in dem Alter, dass man so auf Kabarett hineinkippt.
Du, es war dann relativ schnell das gesamte Kabarett. Also dann hat man das einfach getaugt. Dann habe ich halt alles, was irgendwie im Fernsehen war, wurscht, ob das immer 24/12 war oder halt irgendwie Kabarettaufzeichnungen oder so, habe ich mir angeschaut und damals noch VHS-Kassetten gekauft. Wow. Ja. Und eben alles, was in Salzburg oder Hallein war, in Hallein bin ich in die Schule gegangen, ich bin aus Oberalm, also auch im Tenningau, habe ich mir dann halt angeschaut und das war halt quer durch. Und dann habe ich relativ schnell Steinböck und Rudle gesehen. Dann war ich totaler Steinböck und Rudle-Fan und bin, ich weiß nicht, diese Programme, ich glaube, du könntest mich jetzt mitten in der Nacht aufwecken und ich würde mitsprechen können. Habe halt alles 100 Mal von denen angeschaut und dann bin ich auch schon nach Wien gefahren und habe dort mal Sachen anschauen dürfen, weil meine Mama mir erlaubt hat oder meine Eltern, dass ich mit 17, 18 nach Wien fahre. Da hatte meine damals beste Freundin einen Freund in Wien. Sie ist nach Wien gefahren, um ihn zu sehen. Ich bin nach Wien gefahren, um Kabarett zu besuchen.
Für mich tun sie das mal zwei Fragen auf. Hast du irgendwas unternommen, um Viktor Gernot kennenzulernen, so als Fangirl?
Ich habe ihn einmal, wir in einem kleinen Theater, glaube ich, es kommt mir jetzt zwar sehr klein vor für den Viktor Gernot, aber ich glaube, im kleinen Theater habe ich ihn gesehen. Und das war aber schon Jahre danach, wo ich schon Kabarett-Fan war. Ich habe dann auch ja ab 15 bei einer Fotoagentur gearbeitet und für die Salzburger Nachrichten geschrieben und habe natürlich dann immer probiert, dass ich über Kabarett schreibe oder die fotografiere. Und da habe ich ihn, glaube ich, dann irgendwann fotografiert oder interviewt und habe ihm das erzählt. Nur eine, hat er gesagt. Also es war sehr ernüchternd. Es war sehr ernüchternd. Es war sehr gemein. Ja, ich finde auch. Man muss ihm das ein bisschen vorwerfen.
Ja.
Und dann habe ich eh schon die Maturaarbeit, also die Fachbereichsarbeit über Simple geschrieben. Und da habe ich natürlich dann ganz viele interviewt. Da bin ich halt, wie ich vorher gesagt habe, mit meiner Freundin jedes Wochenende oder jedes zweite sind wir nach Wien gefahren. Und ich habe Interviews geführt mit der Sissi Kraner oder so oder halt Armin Nevarani oder den aktuellen, den damaligen. Und da habe ich dann einige kennengelernt. Habe immer die Viktor Gernot-Geschichte erzählt, weil es ein sehr schöner Opener war. Dann habe ich mal das Simple-Tattoo stechen lassen. Das war auch dann immer sehr, das hat auch sehr gut funktioniert, dass sie gemerkt haben, dass mir mit dem Simple ernst ist.
Ja, aber erzähl doch ganz kurz, weil das, glaube ich, wissen ja die meisten auch nicht. Aber du hast auf deinem linken Oberarm
Schulterblatt. Es war mal ganz oben, jetzt 18 Jahre später ist es ein bisschen overgerutscht und es ist jetzt nicht mehr rot-schwarz, sondern schon sehr verblichen. Ein Tattoo-Artist, ein Freund von mir hat jetzt gesagt, Julia, wir müssen das nachstechen lassen, es schaut sehr, sehr verwaschen aus und nachdem heuer 110 Jahre Simple ist, werde ich das zum Anlass nehmen, dass wir den Bulli wieder sie aufpolieren.
Das ist doch super nett. Der Bulli ist
das Logo vom Simple,
genau.
Der rote Hund.
Genau. Und wie warst du damals, Oder wie haben deine Freundinnen darauf reagiert, deine Freundinnen und Freunde? Die haben ja wahrscheinlich Backstreet Boys CDs oder so.
Ja, gehabt. Backstreet Boys Take That. Ja, das war eher so. Ich habe dann eine Freundin gehabt, die Walli, die auch Kultur und Kabarett interessiert war. Ich hab ja nicht nur Kabarett geschaut, ich habe ja auch ein Abo bei der Elisabeth-Bühne gehabt, das heißt jetzt Schauspielhaus Salzburg, glaube ich. Also ich habe mich schon mehrheitlich für verschiedene Kulturdinge oder Theatersachen interessiert, aber Kabarett war halt das Steckenpferd. Und es haben dann eh alle akzeptiert, also es war jetzt nicht, also dass es jetzt irgendwie…
Also du warst nicht der große Weirdo?
Nein, ich glaube, ich war es davor und ich habe dann durch den Job bei der Fotoagentur und den Salzburger Nachrichten so einen Selbstbewusstseinsschub bekommen. Ich habe mir dann ja auch vom total braven Bieder ausgeschaut und dann habe ich mir die Haare kurz geschnitten und knallrot gefärbt. Ich habe dann zwischen 15 und 19 wirklich so Pumuckl-Frisur gehabt. Und dann war es mir irgendwie auch egal und dann habe ich ja auch meine Stars getroffen, weil für mich war das, also die haben ja ihre Stars nicht treffen können, ich habe meine Stars schon treffen können, für mich war es total was Besonderes. Aus heutiger Sicht denke ich mir, da steht der 18-Jährige, die sagt, boah, das ist so toll, was du machst. Die meisten Kabarettisten, Kabarettistinnen haben eher ältere Fans. Das heißt, es war nicht so schwer, wie ich es mir damals, wie besonders ich es damals gefunden habe. Ja, aus heutiger Sicht denke ich, die waren froh, dass da irgendein junges Mädel sie mit schwärmendem Blick anschaut und sagt, boah, das ist so toll, wie machst du das nur?
Sicher. Ich glaube, jeder wird sich freuen können. Ja. Mich interessiert, ich habe ein bisschen jetzt überlegt, so im Vorfeld, weil mir die Geschichte so ein bisschen erinnert an die Geschichte von Thomas Stipschitz. Der war ja auch in seiner Jugend so Austropop- und Kabarett-Fan, während alle seine Freunde und Schulkollegen so Nirvana, ganz typisch halt, Nirvana und Hardrock und so weiter. Aber du hast ihn nicht davon abbringen lassen, er nämlich auch nicht. Und ich denke, dass so Leute, die dann wirklich schon so bald wissen, das ist einfach meins und dabei bleiben, ja oft dann gerade deswegen, glaube ich, sehr erfolgreich werden.
Danke, weil das bedeutet, du siehst mich als erfolgreich, das freut mich natürlich.
Ich glaube, da bin ich nicht da.
Man sieht es selber oft nicht so. Ist lustig, ich habe heute Michi Buchinger seinen Podcast gehört, wo er darüber redet, dass er 30 wird und sich irgendwie fragt, ob er nicht viel weiter sein sollte, weil er halt Lena Dunham als Vorbild sieht und die halt schon mit 25, 26 die Serie Girls gemacht hat. Und ich glaube, dass man selber immer das weniger sieht oder halt auch nicht so wahrnimmt und denkt, ach, ich sollte doch woanders sein, ich sollte doch viel mehr können, erreicht haben oder so, als es dann von außen wahrscheinlich ist. Weil ich würde sagen, der Michi ist sehr erfolgreich.
Ja, das wollte ich sagen, also wenn der Michi das denkt. Forbes Magazin 30 under 30, das recht für mich geht eigentlich in dem Alter, glaube ich, gar nicht. Aber der Michi ist natürlich auch sehr driven, das muss man schon, glaube ich, schon sagen.
Ja. Vielleicht ist es auch gut, also ich glaube, wenn man nicht zufrieden ist und immer weiter will, ist es ja vielleicht auch ein Teil des Erfolgs.
Ja, würdest du die auch so sehen, dass du schon so ein bisschen getrieben bist?
Ja, also getrieben, ich bin neugierig und ich möchte Sachen verändern. Also ich könnte mir, glaube ich, viel einfacher machen, mehr Geld verdienen oder beziehungsweise das Geld werde ich selber, aber sozusagen mehr Geld für mich selber haben, weniger Arbeit haben und mehr Freizeit, wenn ich sagen würde, okay, ich reduziere, nehme nur ein paar Künstlerinnen und Künstler, habe vielleicht nicht so viele Angestellte, die natürlich, ich muss einfach Kohle reinbringen jedes Monat und mache weniger, aber ich bin ja neugierig, ich will ja was verändern und auch zum Beispiel diese ganze Sache, was ich jetzt mache mit IG Kabarett und Wirtschaftskammer, das ist ja unbezahlte Arbeit, ehrenamtliche Arbeit und das macht aber Urspaß und ich finde es auch wichtig, dass man also was verändern will. Ich habe jetzt bei dieser Pressekonferenz, da wurde ich im Vorfeld gefragt von einem Journalisten, naja, Julia, aber die betrifft das ja nicht. Du hast ja Topstars, die sie super verkaufen. Du hast ja keine Geldprobleme.
Ganz kurz, wir reden von der Pressekonferenz, die ihr vorige Woche gegeben habt in der Kulisse zur schwierigen Situation der Kabarettszene im Allgemeinen.
Genau, in der freien Szene. Also die Krise haben, glaube ich, alle Kulturinstitutionen in Österreich. Es ist lustigerweise ein sehr österreichisches und deutsches Problem. Die Birgit Denk hat erzählt, in Ungarn und skandinavischen Ländern haben sie nicht das Problem, dass die Vorverkaufsstände bei 20, 30% sind. Und ja, habe ich auch spannend gefunden. Aber das zieht sich quer durch. Es ist natürlich nur so, dass die Bundestheater natürlich einen längeren Atem haben, weil sie viel höhere Förderungen haben als die freie Szene. Und darauf wollten wir aufmerksam machen. Das war die Birgit Denk als Vertreter der Künstlerinnen und Künstler, die Alexa Oetzlinger als Veranstalterin, als Chefin der Kulisse und ich als Vertreterin der Agenturen. Und die Gabi Heine-Schossig hat das mit uns veranstaltet. Die hat uns auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Kulturbudget nächstes Jahr um 4,7% reduziert werden soll. Also nicht einmal, dass wir die Inflationsanpassung bekommen, sondern sie schneiden uns nur das Ober.
Okay, okay. Wir kommen vielleicht zu dieser gesamten Problematik oder zu dieser Thematik dann ein bisschen später noch. Du warst ja...
Entschuldige,
ich
habe sie versprungen.
Voll cutting, alles ja. Voll gut. Du warst ja bei dieser Pressekonferenz, weil du mittlerweile ja schon so eine Art Integrationsfigur beinahe bist für die Kabarettszene. Und du bist ja zum Beispiel Mitbegründerin eben von IG Kabarett. Du hast den österreichischen Kabarettpreis mitbegründet.
Übernommen nach einigen Jahren und erneuert. Und ich glaube, seitdem ist er mehr in der Wahrnehmung der Menschen.
Der Branchenleute. Auf jeden Fall. Möchtest du einmal kurz so aus deiner Sicht erzählen, wie du das geworden bist, von dem Zeitpunkt an, wo du dann nach Wien gegangen bist? Du hast irgendwie so eine Vision oder einen Plan gehabt. Und was ist dann so passiert?
Also, wenn man jetzt glaubt, ich habe eine Vision und einen Plan gehabt, dann liegt man leider falsch. Das hat sich alles ein bisschen übergeben. Aber ich erzähle es gerne. Also ich bin dann mit 18, nachdem ich die Matura gemacht habe, nach Wien gekommen. Natürlich, Akademikerhaushalt, habe ich angefangen zu studieren, Theater, Film und Medienwissenschaften und habe mich bei der E&A und beim Hornsel beworben, weil das waren für mich die zwei Kabarettagenturen. Ich wollte irgendwas mit Kabarett machen, lass mir Kaffee bringen, irgendwelche Requisiten her und wegkramen, ist mir wurscht, ich will irgendwas machen.
Wir reden von den mittleren 2000er Jahren.
Genau, 2004 habe ich maturiert und dann bin ich nach Wien gekommen, habe Theater, Film und Medienwissenschaften angefangen zu studieren, wie so viele. Cliffhanger natürlich war es nur der Anfang und beendet habe ich es nicht. Und habe dann eben bei der E&A und dem Hornsel mich beworben. Bei der E&A, die hatten... oder haben noch immer die Homepage Kabarett.at, da hat damals der Peter Blau Kritiken geschrieben und wollte jemanden zweiten haben, der oder die Sachen macht, die er nicht machen möchte, die prämieren, wo er sagt, das kann ich auslassen. Und dann ist halt meine Bewerbung gekommen. Ich habe natürlich meine Artikel von den Salzburger Nachrichten und so weiter beigelegt, um mein Portfolio zu zeigen. Habe damals immer gedacht, deshalb hat man mich ausgesucht. Nein, ich hatte 9 Fotos dabei mit meinen knallroten Haaren, wo ich verschiedene Grimassen machte. Und der Peter Blau hat mir irgendwann gestanden, er hat das gesehen, hat sich gedacht, die ist lustig, dem nehmen
wir. So entstehen Karrieren.
So entstehen Karrieren, lustige Fotos. Aber gut, es sind halt immer die Bilder, die irgendwas verkaufen. Weiß ich jetzt nach vielen Jahren Pressearbeit auch. Gut, und dann habe ich da Kritiken geschrieben, immer das, was Peter Blau nicht machen wollte. Ich habe also die Grenze meines Fremdschämens sehr weit ausgereizt und sehr oft sehr gelitten.
Das heißt, du hast viele Dinge gesehen, die dir selber auch nicht so gefallen haben.
Ja, und die halt, wenn du das, also die hatten ja damals bei Kabarett.at den Anspruch, wirklich alle Premieren zu machen. Ach so, okay. Und da waren halt wirklich auch Sachen dabei, du derste im Alsergrund darf zum Beispiel jeder spielen, und da war zum Beispiel ein Programm, das mit das eben nicht gewusst, wie man das aussieht, ich habe nicht gewusst, wie man das kritisiert. Jemand, der über Selbstmord ein Kabarettprogramm geschrieben hat, über alle möglichen Arten des Selbstmordes, im Publikum waren, glaube ich, ein paar Freunde von ihm und ich. Und du hast halt einfach das Gefühl gehabt, dass das Thema gewählt ist, weil er sich sehr viel damit beschäftigt hat. Das war halt eher, es hat die halt eher berührt und nicht zum Lachen gebracht. Du bist ja drin gesessen und hast gedacht, bitte, also das sollte, der sollte mit anderen Leuten reden und nicht auf einer Bühne stehen. Ja.
Ja. Warst du kritisch damals oder hast du tendenziell, weil du ja Kabarett so gern magst, eher positiv geschrieben?
Ich habe sehr positiv geschrieben, bei allem positiv, bis irgendwann der Peter auch mich zur Seite genommen hat und sozusagen mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat. Da kannten wir uns ja dann schon ein bisschen. Und er hat gesagt, schau, es bringt ja, also er versteht sozusagen die Intention und wahrscheinlich hat jeder, der irgendwie so in die Szene kommt und der kritisiert, diesen am Anfang dieses, ich habe schon Respekt davor, dass jemand sich auf die Bühne gehen traut und sich was überlegt hat und was geschrieben hat und so. Aber es bringt ja auch den Zuschauerinnen und Zuschauern nichts, weil es ist halt dann alles positiv und du kannst nicht mehr unterscheiden. Und das war dann der Beginn, wo ich dann halt auch kritischer wurde. Wobei dann relativ bald, also ich muss vielleicht nur kurz sagen, beim Hornsel habe ich dann die Tourbetreuung gemacht von Steinerhauer Henning von dem Stück Freundschaft. Das war dieses SPÖ-Stück.
Ja, genau. Mhm.
Da hat mich, haben sie mich ausgewählt, weil ich damals schon ein Interview für meine Maturaarbeit über Simple mit dem Erwin hatte und sie gesagt haben, der Erwin mag sie, das ist schon mal gut.
Das ist schon mal nicht selbstverständlich.
Und dann habe ich halt da Requisiten her weggeräumt und Kaffee gebracht. Also eh das, was ich mir vorher gedacht habe. Irgendwas, ich will nur dabei sein. Es ist mir egal. Ich werde bezahlt dafür, das war ja mein damals, ich werde bezahlt dafür, dass ich ins Kabarett gehe, mir was anschaue auf Freikarten, dass das ich ein Programm so 100
Ich finde, es dringt immer nur durch, wenn du so redest. Ich finde, es dringt immer nur durch, dass, was dir das bedeutet hat.
Es war ja total... Für mich war dann auch urspannend, dieses Stück Freundschaft so oft zu sehen. Nämlich auch, wie es in Wien funktioniert und wie es in Vorarlberg dann...
Ich finde das auch. Ich finde das so interessant, weil alle immer sagen, das muss doch so unglaublich fad sein, immer denselben Text aufzusagen. Aber ich finde ja genau diese kleinen Unterschiede finde ich persönlich so interessant. Ich konnte das Stück 1000 Mal spielen und es ist jedes Mal wieder interessant, an welchen Stellen was passiert, weil es ist eben nicht immer gleich.
Ja, es ist voll vom Publikum abhängig, wie viele Leute sind drinnen, welche Leute sind drinnen, ist es eine gekaufte, also Firmenveranstaltung oder öffentliche. Und gerade bei Freundschaft finde ich, weil das so ein hochpolitisches Stück war, hat man natürlich extrem gemerkt, ist es jetzt ein schwarzes oder rotes Bundesland. Also das hast war wirklich, wo sie, und es war ja auch die Mengen, wie oft haben sie das in Wien ausverkauft gespielt und in Vorarlberg hat man es einmal gespielt, das war es dann schon vor sehr viel weniger Leuten. Mhm. Also das war irrsinnig spannend für mich und die war halt wirklich in diesem, ich werde bezahlt dafür, dass ich Kabarett schaue, dass ich dann was drüber schreibe, also das war für mich super und dann konnte man auch zu den Premieren gehen, wo ich nicht geschrieben habe, also wo dann halt der Peter geschrieben hat, durfte ich zu den Premieren auch gehen und dann war ich bei sehr vielen Premieren und war dann ja auch, das muss man auch sagen, die Szene ist ja nicht wahnsinnig groß, du bist auf 3 Premieren und du kennst die Leute.
Ja, das war, wobei man sagen muss, finde ich, dass es damals noch ein bisschen kleiner war. Ich finde, es ist schon gewachsen irgendwie in den letzten Jahren.
Das stimmt schon, aber man kennt trotzdem relativ schnell, weißt du, die Häuser in Wien und so. Dann hatte die knallroten Haare, das heißt, es hat sie auf jeden Fall jeder gemerkt, wer ich bin. Und das habe ich halt dann gemacht eine Zeit lang. Dann kam die Susi Seidel, die Agentur Seidel in Gmunden hat und hat mich gefragt, ob ich Pressearbeit machen möchte. Das habe ich dann gemacht, daraufhin habe ich halt mit den Kritiken aufgehört, da ist auch Freundschaft gerade im Auslaufen gewesen. Und dann habe ich das 2-3 Jahre gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht mit 21, eher aus, na gut, schauen wir halt einmal, ich tue weiter studieren, wenn es nichts wird, studiere ich halt fertig und habe die Agentur gegründet. Damals keine Ahnung davon, was das bedeutet, weil ich auch in meinem Umkreis, im familiären Umkreis, faktisch keine Selbstständigen hatte. Das heißt, meine Mama ist Lehrerin gewesen für Geschichte und Französisch, mein Papa ist Wissenschaftler, beide angestellt, also kannte ich das so nicht, die negativen Seiten, und habe einfach gedacht, ich probiere das einfach.
Und deine Eltern, sind die ins Kabarett gegangen oder sind die so kultur- oder kabarettaffin?
Also kulturaffin schon, meine Mama sehr, aber nicht ins Kabarett. Sie ist dann ab und zu mit mir gegangen, gerade in den ersten Jahren, wo ich noch, zum Beispiel, da wollte ich in Simpel gehen, allein nach Wien fahren, war mit 15 nicht und dann ist sie halt mitgegangen. Sie hat, meine Mama ist, oder meine Eltern beide sind sehr politische Menschen und sie hat dann auch mich angetrieben und gesagt, wenn du in der Szene dich auskennen willst oder dich nicht blamieren willst, musst du dich politisch gut auskennen, damit du die Schmähs verstehst und damit du dich nicht blamierst. Und das war auch ein Grund, warum ich mich dann halt viel mehr mit Politik beschäftigt habe. Ja.
Aber das finde ich einen total netten Zugang eigentlich. Wenn man jetzt einmal nur kurz bei diesem Vergleich bleibt, Kabarett und Popmusik, dann ist es ja vielfach so, dass sich die Eltern denken, diese Poster, die werden schon eines Tages wieder runterkommen und sie wird sie dann schon... sagen wir mal, Jus studieren oder heute oder wie. Aber deine Eltern haben das unterstützt?
Ja, sie haben es unterstützt. Also ich glaube nicht, dass sie damals gedacht haben, dass wir hier enden, wo wir jetzt sind. Also mein Papa hat bis vor ein paar Jahren mir sehr viel Geld gesagt, ich finanziere dein ganzes Leben, wenn du nur fertig studierst, weil als Wissenschaftler für ihn halt einfach das Studium so wichtig ist, ja. Mhm. Erst wie wir das 11-Jahresfest Agentur und 1-Jahresfest Mutterschifffilm hatten, wo sehr viele Menschen da waren, sehr viel Medien und er das erlebt hat, was da ihr jetzt eigentlich aufgebaut habt, hat er zum ersten Mal, glaube ich, auch verstanden, dass das jetzt nicht vorübergehend ist, weil er war so in einer Meinung, studier fertig, dann kannst du eh die Agentur machen. Und es war ihm nicht klar zu machen, dass die Künstler und Künstlerinnen jetzt nicht 3 Jahre oder 2 Jahre warten einfach und sagen, na Julia, passt, studier fertig und dann sind wir noch
da. Ja, und dass das ja überhaupt, ja, ich meine, das ist ja Wahnsinn, was du alles machst, auch zu dem kommen wir vielleicht noch, aber das wäre ja total undenkbar, oder, dass man da nebenbei nur fertig studiert.
Das habe ich auch damals, muss ich sagen, ich habe dann die Agentur gegründet. Und dann habe ich permanent ein schlechtes Gewissen gehabt. Wenn ich auf der Uni war, ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht arbeite. Wenn ich gearbeitet habe, ein schlechtes Gewissen, dass ich zu wenig studiere. Und in dieser Zerrissenheit habe ich gewusst, ich muss was ändern, weil das macht mich so wahnsinnig. Ich habe dann auch das Buch geschrieben. Also in dem Jahr, das war 2012. Stimmt das? Nein, das kann nicht sein. Doch. Kann. Ja, das kommt schon hin. Mhm. Habe ich die Agentur gegründet und das Simple-Buch geschrieben, weil dann aus der Maturaarbeit ein Buch wurde und studiert und das war einfach zu viel.
Ja,
und dann
habe ich das Studium aufgehört. Ja, ist ganz klar. Ich habe unlängst mit dem Günter Ball, mit dem Gunkel gesprochen und der hat gemeint, wie er so viel dann in dieser Kabarettszene unterwegs war und so, hat er sich irgendwann mal gedacht, naja, das könnte ich eigentlich auch. Und ich habe einmal, aber das ist schon wirklich sehr lange her, mit dem Georg Kanzler gesprochen und der hat mir gesagt, er ist eigentlich Kabarettmanager geworden, weil er in Wirklichkeit gern Kabarettist geworden wäre.
Das wusste ich gar nicht von Georg. Es war bei mir auch so, und aber ich habe relativ schnell eingesehen, dass ich auf der Bühne mich sehr unwohl fühle.
Aber hey, hast du es probiert oder du hast offensichtlich mit dem Gedanken gespielt und hast du es wirklich probiert?
Ich habe es nie probiert. Ich habe ein bisschen Schauspielunterricht genommen, wie ich nach Wien gekommen bin, aber ich habe ja dann auch schon gemerkt, dass ich zwar immer den Gedanken habe, aber nicht diesen Schritt auf die Bühne mache, weil ich ungern weil ich wahnsinnig nervös auf der Bühne bin. Und was ich für mich zum Beispiel jetzt schon entdeckt habe, was mir Spaß macht, ist das Schreiben. Und das funktioniert. Also ich bin simpel ab und zu. Ich schreibe jetzt mit der Astrid Aschenbrenner und der Magda Leb, schreibe ein Drehbuch. Mhm. Also diese Sachen, das interessiert mich, weil auch diese Beschäftigung mit dem Humor und das Schreiben, das taugt mir. Aber ich würde nicht auf die Bühne gehen wollen, um es vorzutragen. Ich könnte es auch nicht, wobei ich jetzt natürlich, ich kann auf einer Bühne stehen und kann was bei der Pressekonferenz was drüber reden. Aber ich würde nichts Kabarettistisches machen wollen.
Ja. Okay. Aber die kreative Ader, die Kreativarbeit ist nicht ganz beiseite gelegt.
Genau. Das. Mhm. Okay. Wobei ich generell finde, dass man immer wieder unterschätzt, wie kreativ auch organisieren ist, finde ich. Weil du brauchst, finde ich, auch dafür im Hirn Kreativität, weil du ja gerade wenn du irgendwas Großes in Kabarettpreis organisierst oder andere Events, ich mag jetzt nicht nur von meinen reden, dann brauchst du ja auch die Kreativität, weil permanent irgendwie Sachen passieren können, die unvorhergesehen sind und du ja permanent neue Lösungswege findest.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Stimmt eigentlich, genau. Du hast die Agentur gegründet und dann erzähl mal ein bisschen.
Ich habe die Agentur gegründet, eben sehr naiv. Wundere mich heute, wie Künstlerinnen und Künstler mir mit 21 ihr Leben in die Hand geben konnten, weil man muss ja sagen, du gibst natürlich der Agentur einen Teil deines Lebens, du hängst davon ab, dass die Agentur gut arbeitet, weil du lebst ja davon. Das ist ja nicht nur, okay, wenn es nicht gut performt, ist wurscht, sondern da hängt ja dein Einkommen dran. Und Also ich würde aus heutiger Sicht mein Leben mit 36 keiner 21-Jährigen in die Hände geben, aber ich bin vielleicht auch mehr Control-Freak. Und es hat dann irgendwie, es hat funktioniert. Also ich habe gar nicht gemerkt, es ist einfach eins am anderen gekommen. Und es waren natürlich echt harte Jahre, wo ich echt wenig verdient habe, wo ich nicht gewusst habe, wie meine privaten Rechnungen zahlen. Ich habe ganz am Anfang von meinen Eltern 10.000 Euro bekommen, von denen ich anderthalb Jahre circa gelebt habe, anderthalb Jahre, bis halt die ersten Gigs reinkommen, weil das ist ja, man bucht ja 1-2 Jahre im Voraus. Und ja, es war sehr lang, sehr knapp und dann habe ich natürlich relativ schnell nach 3 Jahren in die erste Mitarbeiterin investiert. Erst geringfügig, dann immer mehr. Also ich habe auch permanent geschaut, dass wenn Geld reinkam oder ein bisschen mehr da ist, dass ich schaue, dass ich irgendwie was in die Firma reinstecke, also in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder halt Ähnliches. Das heißt, immer wenn man sagt, okay, jetzt wäre ein bisschen mehr da, habe ich mir gedacht, okay, was kann man noch machen, wie können wir es noch aufbauen, wie kann man rein investieren, dass die Künstlerinnen und Künstler glücklich sind oder zufrieden sind.
Ja, du hast ja offensichtlich ein sehr natürliches Talent für so Organisation und so Betriebsführung, sonst wäre das gar nicht so möglich gewesen. Wer waren denn die ersten KünstlerInnen, die du vertreten hast?
Also der Gregor Seebeck ist der dienstälteste Künstler, an den, dann das erinnert er mich auch sehr gerne. Er redet immer von dem Betriebsrat, den er gründen will. Es scheitert einfach an seiner Missorganisation, dass dieser Betriebsrat zustande kommt. Der Werner Brix, der dann wieder gegangen ist, und dann waren es Zier und Leb, wo jetzt die Magda Leb mit ihrem Soloprogramm noch immer da ist. Also
ja.
Gregor und Magda, die ich jetzt ja auch fürs Doppelbuchung zusammengespannt habe und happy bin, dass das ja so aufgegangen ist.
Deine Idee nur so nebenbei?
Ja. Ah, super. Ich hab irgendwie gewusst, weiß es ja nie, aber irgendwie gedacht, das könnte sich gut ausgehen, die beiden, weil sie beide improvisieren, aber sehr unterschiedlich. Also die Art zu improvisieren, wie es die Magda macht und wie der Gregor, das ist ja wie Tag und Nacht, und sie befruchten und ergänzen sich sehr gut, weil der Gregor ist halt, der will am liebsten im Publikum drin sitzen und mit die Leute reden. Da tut ihn die Magda ein bisschen zurückholen, aber es ist eine super schöne Show. Also ich habe es gesagt und habe es ihnen probiert einzureden und ich hatte Glück, dass sie drauf eingestiegen sind und jetzt ist es wirklich ein so schönes, rundes Programm, das macht mich sehr happy.
Ja, das glaube ich. Viele KünstlerInnen haben ja gerade am Anfang dann so Vorbilder, denen sie nacheifern oder was zumindest dann irgendwie so ein Bild, also ein Leitbild dann oft ergibt, woran man sich orientiert. Hast du sowas gehabt oder hast du einfach so nach Intuition einfach deine Firma geführt?
Also ich habe selbst nie als Angestellte gearbeitet, das heißt, ich habe ein bisschen einen Blindflug gehabt. Und muss auch sagen, dass ich aus heutiger Sicht sicher ganz viel falsch gemacht habe und einfach noch immer probiere zu lernen, wie zum Beispiel Mitarbeiterführung ist, finde ich so was Komplexes, weil immer wenn du denkst, ha, jetzt verstehst, dann kommt wer neuer und das ist wieder alles anders. Also immer wenn du glaubst, du weißt, wie du Mitarbeiter führst und wie das funktioniert als Chefin, kommt wer neu und das ist alles andere. Also ich glaube, dass ich mich da sehr weiterentwickelt habe und immer noch probiere, mich weiterzuentwickeln, weil mein Ziel ist eigentlich, eine gute Chefin zu sein und manchmal gelingt es mir und manchmal nicht, aber ich hoffe, es ist öfter gelingt es mir als nicht.
Es wirken alle immer recht zufrieden, wenn man dort reinkommt, sage ich einmal so. Ja,
sobald du rausgehst, weißt du nicht, wie es dazugeht.
Okay, gut.
Aber ich habe schon ein bisschen so Vorbilder immer gehabt, aber vielleicht nicht genau aus diesem Management-Bereich. Ich habe zum Beispiel die Sandra Klingohr, die Centrads führt, die früher beim ORF war, die habe ich halt im ORF gesehen als die für Kabarett Zuständige. Die habe ich einfach eine coole, taffe Frau gefunden. Einfach das hat mich inspiriert. Oder die Kathi Zechner zum Beispiel, das sind, ich habe einfach coole Frauen gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, die ziehen ihr Ding durch, die sind lässig, also das hat mich eher inspiriert oder dann auch international, dann bin ich voll auf die Tina Fey und durch Saturday Night Live auf die Tina Fey reingekippt und habe halt das cool gefunden, wie die das macht, als erste Frau in vielen Bereichen, ja, Produzentin und so.
Ja, beobachtest du eigentlich dann schon auch sehr stark den ausländischen oder in dem Fall den amerikanischen Markt? Ich kann mich erinnern, wie dieser Louis C.K.-Skandal war. Das Erste, was ich dazu gelesen habe, war dein Posting auf Facebook. Da hast du geschrieben, oh no, Louis. Irgendwie war so ein sympathisches Posting. Es war so, oh no, Louis, you too, oder so ähnlich irgendwie. Beobachtest du das immer noch?
Also ich habe immer mehr nach Amerika sogar als irgendwo in Europa geschaut, also weil es mir einfach, ich weiß es nicht, ich habe mit 18 schon diese ganzen Serien nur auf Englisch angeschaut und haben mich Comedy-Serien am meisten interessiert und gerade zu einem Zeitpunkt, wie bei uns zum Beispiel noch sehr wenig Frauen auf der Bühne waren, hat dort gerade begonnen, eben mit der Tina Fey, der Amy Schumer, Amy Poehler, dass viele coole Frauen, lustige Frauen irgendwie dann auch gefördert wurden, zu sehen waren. Die erste Frau eben bei Saturday Night Live, die Weekend Update gemacht hat, war die Tina Fey, dann selbst Serien, Sitcoms produziert, geschrieben und so. Und Louis C.K. habe ich dann auch ich war ein irrsinniger Fan, weil ich gefunden habe, es ist wahnsinnig toll, was er auf der Bühne macht.
Ja, ich glaube, fast alle haben sich auf Louis C.K. eine Zeit lang einigen können.
Ja. Voll, ja. Und auch, weil ich seine Modelle so spannend gefunden habe, dass er alle Karten selber verkauft, dass er die DVDs oder die Aufzeichnungen selber produziert. Das war halt für mich aus Management-Sicht auch total spannend. Wie man sagt, okay, ich mache dasselbe, ich mache mich unabhängig. Er hatte damals bei Louis bei der Serie zum Sender gesagt, es kostet $600,000 pro Folge und ihr könnt mitreden oder 400.000 und ich oder 500.000 und ich gebe euch ein fertiges Bundle.
Das ist eine schöne Geschichte, kenne ich nicht. Und wie haben sie sich entschieden?
Nein, sie haben sich fürs Billigere, weil FX hatte damals wenig Kohle. Sie haben gesagt, das Billigere, und er hat dann wirklich das fertige Bundle nur gegeben, also ohne Mitspracherecht, und hat ja einen Preis nach dem anderen gewonnen.
Hast du das Gefühl, dass du es, die klassische Frage, glaubst du, dass du schwerer hast als Mann in deinem Beruf?
Ja, das glaube ich schon. Also, ich meine, es ist jetzt nichts, was mich dazu führt, dass ich jetzt irgendwie weniger, also aufgeben würde oder halt zurückstecken würde, aber es ist einfach so. Also, wer glaubt, dass es anders ist, und das ist einfach eine Illusion. Das ist, glaube ich, auch jetzt kein Kabarett- oder kulturspezifisches Problem, sondern das zieht sich einfach durch. Du musst das Frau einfach mehr zeigen, weil du halt oft auch, erstens einmal gibt's halt viele mächtige alte weiße Männer, die Verbindungen haben, die sie halt gegenseitig irgendwie unterstützen. Was jetzt vielleicht auch per se, wenn man es betrachtet, jetzt nicht so schlimm, natürlich ist es deppert, aber es, glaube ich, passiert automatisch, weil wenn ich irgendwo wen brauche für irgendeine Produktion oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch instinktiv zu den Menschen gehen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, wo ich weiß, das funktioniert. Also ich glaube, das kann man jetzt niemandem vorwerfen im ersten Go, aber sie müssten reflektiert genug sein, zu überlegen, okay, was mache ich da, vielleicht sollte ich umdenken, aufmachen. Also das ist eher das Ding. Und was dir halt oft als Frau passiert, ist, dass du auf dieses Frausein reduziert wirst, wenn es um einen beruflichen Kontext geht. Also, keine Ahnung, wenn irgendwer zu mir sagt, wenn ihr eine Gage verhandelt für einen Künstler, na, was sind wir denn so streng, haben wir leicht die Regel, zum Beispiel.
Ich höre, dass Frauen sowas hören. Sag du mir jetzt, hörst du sowas?
Natürlich. Wirklich? Also ich habe es jetzt ich glaube, je älter ich werde, ja, und je etablierter ich oder je mehr Standing ich in der Branche habe, desto weniger wird's. Es ist auch so, dass ich bis sicher bis zum 30. Geburtstag sexualisierter wurde, ja, also auf das reduziert und öfter angeflirtet, dann wird am Arsch gegriffen oder in Ausschnitt geschaut oder so. Das hört auf, wenn du älter wirst. Wobei ich auch absurd finde zu sagen, als 36-jährige Frau bist du anscheinend nicht mehr sexuelles Wesen genug, aber für mich ist es angenehm im beruflichen Kontext.
Ja, und ich glaube aber auch nicht, das hängt aber sicher nicht mit sexuell genug zusammen, sondern wie du sagst, wenn man ein gewisses Standing einfach erreicht hat, dann traut man sich, glaube ich, nicht mehr so.
Kann auch sein, die Jane Fonda hat das auch in einem Interview gesagt, sie war so happy, wie sie 40 wurde, weil dann konnte sie einfach in Ruhe arbeiten. Und das, also das finde ich... Ich vergleiche mich natürlich sehr gerne mit Jane Fonda.
Ja, zu Recht. Ja.
Aber ich glaube, das ist es einerseits, dass du halt oft so sexualisiert wirst und dadurch auch verunsichert bist natürlich. Weil wenn du verhandelst und jemand macht da ein Kompliment, das da deplatziert ist, dann bist du oft aus dem Konzept gebracht. Weißt du, was
ich meine?
Dann bist du,
das finde ich interessant.
Also ich glaube, dass es oft auch probiert wird, ein bisschen so das so kleiner machen, verunsichern. Wenn ihr gerade eine harte Verhandlung führt und jemand sagt da, wie schön dein Busen ist, dann bist du irritiert und denkst, was, wie? Wir reden jetzt gerade über die Gage.
Aber kommt sowas wirklich?
Ja, natürlich.
Mich schockiert das wirklich ein bisschen, man hört dir davon, aber dir passiert's.
Ja, also ich habe im Jahr mit meinem Company bei Mutterschiff-Film gemeinsam mit einer Kamerafrau, der Feline, die ja auch in einem Bereich ist, wo jetzt sehr viele Männer sind und wo sie ja halt da oft die jüngste, die einzige Frau und so war am Set, haben wir halt beide so unsere Geschichten erzählt. Ich bin nie vergewaltigt worden, es ist nie so ganz was Orges passiert, aber es sind diese kleinen Sachen, wie ich es halt erzähle, ja. Und dann haben wir halt einfach unsere Geschichten erzählt, wann hat wo irgendwer hingriffen, wo er nicht hingreifen sollte, was hat wer wo gesagt oder so. Und der Jan ist halt mit offenem Mund gesagt, wie geht das?
Also ja, Jan Frankl,
genau. Er gesagt, warum? Das ist für ihn so, er versteht es nicht. Und dann gesagt, das sind alles nur alte weiße Männer. Muss man sagen, nicht nur. Also Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das jetzt aufhören wird mit einer gewissen Generation, super, aber leider ist es so nicht. Das kommt sicher, ich habe keine Zahlen dazu, also es wäre jetzt valide zu, nicht valide zu sagen, sicher, aber mir kommt schon vor, dass es in meiner Generation weniger ist, aber mit gewissen Machtpositionen taucht es dann auch in meiner Generation auf.
Ja, ich glaube, ich kann das aber schon auch bestätigen. Ich habe schon das Gefühl, da tut sich was.
Ja. Es tut sich was, weil viele auch Angst haben, dass ihnen jetzt im Zuge dieser ganzen MeToo-Geschichte was passiert, die dann sagen, na, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll zu Frauen, wo ich dann gesagt habe, du, wenn du dann nicht hundertprozentig sicher bist, dass es okay ist, dann sag's nicht. Dann ist wahrscheinlich jetzt an der Stelle in dem Setting deplatziert. Du kannst das am Abend in der Bar zu irgendwem sagen, aber vielleicht nicht im beruflichen Kontext.
Ja, klar, ich finde, das ist wahrscheinlich auch noch ganz gut, dass man einfach einmal das auch unterscheidet dann.
Und also es sind ja oft, ich meine, wir reden jetzt immer, das sind ja nicht nur so irgendwelche sexuellen Anspielungen. Mein Paradebeispiel, wo man halt sieht, wie Mann und Frauen noch immer ungleich wahrgenommen wird, ist vor ein paar Jahren, ich glaube, das ist inzwischen 5, 6 Jahre her, habe ich mit einem potenziellen Sponsor für einen Kabarettpreis geredet. Und die Agentur heißt der Sobieszek, so wie ich. Und er sagt, wer ist eigentlich der Herr Sobieszek, der Papa oder der Ehemann?
Wirklich.
Und das, ja, das ist halt
was,
auch.
Ich weiß schon, was du meinst, das sind Kleinigkeiten, aber das macht schon was, ja sicher.
Und da merkst du halt einfach, und man, das ist mir wurscht, der Papa ist Wissenschaftler in Pension in Salzburg, den Ehemann gibt's nicht. Aber es ist einfach, und der hat das gar nicht besser gemeint. Es war ihm dann auch peinlich, wie ich gesagt habe. Aber du merkst einfach, wie die Leute denken, wenn es die Agentur Sobieszek gibt und da gibt es eine Frau Sobieszek, dann wird die wohl die Tochter sein, die bei sie mitarbeitet oder die Ehefrau, die halt dann den Kabarettpreis machen darf, weil es das Charity-Projekt ist.
Ja, genau. Wir haben ein ganz kurzes Vorgespräch geführt, bevor ich mich sozusagen auf Record gedrückt habe und du hast es auch schon kurz angesprochen. Ihr habt letzte Woche auch für Frauen eine Pressekonferenz gegeben zu dem Thema, dass es aus mehreren Gründen gerade sehr prekär ist. Aber ich glaube, der wichtigste Grund ist natürlich der finanzielle. Es kommen aufgrund von Corona noch immer nicht so viele Leute ins Kabarett. Möchtest du mir kurz umreißen, wie es momentan ausschaut?
Also es ist so, dass wir schon im Frühjahr gemerkt haben, dass die Kartenverkäufe bei 20-30% im Schnitt sind, quer durch. Also das hat jetzt gar nichts mit jung oder etabliert zu tun, sondern es zieht sich durch. Das ist auch so bei den Bundestheatern oder klassischen Theatern. Also das Problem haben eigentlich alle in der Veranstaltungsbranche. Und dann, das war Anfang des Jahres schon so, dann ist er ein bisschen raufgegangen, dann kam der Ukraine-Krieg, wir haben wieder gesehen, dass die Vorverkäufe noch unten rattern. Im Sommer war es dann ein bisschen besser, auch alles, was Outdoor war und vor allem, weil im Sommer ja sehr viel weniger Veranstaltungen sind, das ist ja vielleicht 5-10% des Volumens, das unterm Jahr ist. Und jetzt im Herbst merkt man es halt wieder. Das ist einerseits, weil die Leute Angst haben, dass sie sich anstecken, Angst, dass sie mit Maske drinnen sitzen müssen, Angst, dass sie es wieder verschoben wird. Also das merke ich einfach an den Fragen, die kommen. Wird das wieder verschoben? Wo ich mir denke, ich habe keine Ahnung, was im März 2023 ist, ich kann es nicht sagen. Und dann kommt natürlich dazu, dass halt die Energiekrise da ist. Es wird alles teurer und Kultur ist einfach Luxus. Und wenn ich wo sparen muss, spare ich natürlich als erstes an dem. Und ich verstehe es auch, also das kann man auch niemanden einen Vorwurf machen, aber wenn sie sparen und dann halt nicht mehr 5 Mal ins Kabarett gehen, sondern nur einmal, 2 Mal oder keinmal, dann wirkt sich das auf die ganze Branche aus. Und wir merken einfach, es muss was passieren, weil Ö-Ticket, glaube ich, hat sich ausgerechnet, dass vor 2025 wird's nicht sein, dass wir auf dem Vor-Covid-Stand sind von den Vorverkäufen.
Okay. Aha, das ist schon mal interessant, finde ich.
Und 2025 ist doch nur eine Weile hin.
Ja.
Und da kann vor allem, und das war der Sinn unserer Pressekonferenz, die freie Szene nicht durchhalten. Du kannst vielleicht bei den Bundestheatern, denen geht's ähnlich, da weiß ich nicht, da kenne ich mich ja zu wenig aus, aber ich vermute mal, dass es auch das Burgtheater in 5 Jahren noch geben wird. Aber die freie Szene wird einfach, es werden Kulturvereine und Bühnen zumachen müssen, es werden die Intervalle, wie oft sie spielen, weniger werden. Es werden sicher Künstlerinnen und Künstler aus der Branche verschwinden, weil sie es sich nicht leisten können. Es müssen dann Leute, die Biggie Denk hat zum Beispiel gesagt, sie muss ihr Band reduzieren. Ja, sie hat eine große Band, sie kann nicht mehr mit so vielen Leuten unterwegs sein. Also man muss ja immer auch sagen, es betrifft ja bei uns die ganze Wertschöpfungskette. Hinter einem Künstler, einer Künstlerin stehen 5-15 Personen, die an dem Einkommen vom Künstler, von der Künstlerin mitverdienen. Wurscht, ob das jetzt die Bühne ist, die Agentur, Musiker, Regie, Bühnenbild, Presse, Marketing, Technik, das hängen einfach viele Existenzen dran. Es ist eine ganze Wertschöpfungskette. Und da muss meiner Meinung oder unserer Meinung nach, das war halt der Sinn der Pressekonferenz, was passieren. Einerseits kann es halt sein, dass das Kulturbudget um 4,7% reduziert wird, wenn die Inflation und die Kollektivvertragsverhandlungen auf über 10 gehen, ja, dass das irgendwie da ist. Und es muss auch mehr in die freie Szene wandern an Unterstützung und Förderungen, weil im Moment sind die Subventionen und Förderungen, die du in der freien Szene kriegst, du, ob das jetzt Musik oder Kabarett ist oder so, sind sehr punktuell, irgendwelche Stipendien oder Einzelsachen, aber du müsstest was Flächendeckendes für die Branche machen.
Ja, wobei ja gerade Kabarett lange Zeit den Ruf gehabt hat, dass es eigentlich die einzige Kultursparte ist, die sie selbst erhält und selbst finanzieren kann. Aber das ist halt seit Corona eigentlich nicht mehr möglich, oder?
Genau, das ist nicht mehr möglich, aber ich glaube, es wird auch wieder möglich sein. Aber wir haben halt jetzt eine Krise und wir brauchen so wie andere Branchen auch Unterstützung. Also ich glaube, wenn alles wieder in Bayern normal ist, dann wird auch das Kabarett wieder ohne Unterstützung oder großteils ohne Unterstützung überleben können. Aber jetzt im Moment muss man uns helfen. Und dieses Argument, das Kabarett kann nicht kritisch sein, wenn es da Förderungen gibt, schau da an, es gibt kritische Theaterstücke und Bücher.
Wie gesagt, alles außer Kabarett ist bis jetzt finanziert worden und ich würde mal sagen, fast alle Kultursparten waren auf irgendeine Art und Weise kritisch, oder? Das ist eigentlich überhaupt kein Argument. Aber du hast keine Angst, weil das ist vielleicht jetzt nur ganz kurz so ein Thema. Man hört in letzter Zeit auch speziell in unserer Branche so viel über Burnout-Tendenzen und so weiter. Nicht nur in unserer Branche, sondern generell, wo ich mir dann oft denke, liegt's an der Zeit einerseits, dass die Leute so viel zu tun haben oder vielleicht einfach psychisch so stark beansprucht sind, oder liegt vielleicht einfach nur daran, dass man gelernt hat, darüber zu sprechen und dass es dadurch ein bisschen präsenter erscheint. Mein Eindruck ist, es liegt irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Hast du manches Mal Angst, dass das passieren könnte, oder warst du schon in der Nähe von sowas?
Ich habe eine sehr schnelle Regenerationsfähigkeit. Also wenn ich dann einen Abend oder einen Tag am Wochenende für mich habe, wo ich dann koche, lese, Serien schaue oder so, dann habe ich meine Akkus sehr schnell aufgetankt und dazwischen halt ab und zu Urlaub machen. Ich habe gemerkt, nach 2 Jahren Covid, die ja irrsinnig einfach auch an die Substanz gehen, weil ich mehr gearbeitet habe als sonst, weil natürlich die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit waren und es war halt auch psychisch total belastend. Wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Habe ich dann im April den ersten Urlaub nach Covid gemacht und da habe ich schon gemerkt, da war ich die Wochen davor schon sehr fertig und habe dort die erste Woche, habe ich 12 bis 14 Stunden geschlafen. Also da war es schon hoch an der Zeit, da hätte ich wahrscheinlich 3 Monate früher gehen sollen, da war aber kurz davor, das wäre vor kurz vom Kabarettpreis, das ist nicht gegangen. Aber normalerweise habe ich ja auch öfter Urlaub und so, deswegen geht es sich dann immer gut aus, jetzt arbeite ich auf dem Urlaub im Jänner hin. Ich glaube, dass die Schwierigkeit ist bei vielen, die selbstständig sind, dass sie halt nie sich diese Auszeit nehmen, weil es ist halt nie die Arbeit aus. Und ich glaube, man muss ganz bewusst sagen, ich gehe jetzt raus, ich lasse den Laptop im Büro. Heute mache ich es nimmer, weil wenn du immer alles fertig machen wirst, wirst du nie fertig. Aber weißt du, das ist immer leicht gesagt, wenn du dann voll die stressige Zeit hast, ist halt da.
Verstehe. Ich habe da nur eine Frage stehen. Wenn du dir die 16-jährige Julia vorstellst mit einem, ich nehme mal an, Viktor Gernot, Plakat in ihrem...
Gab's ja nicht, weil gibt ein Poster von Viktor Gernot ins Bravo.
Eine Rennbahn-Express wäre möglich gewesen, ja, finde ich. Aber sagen wir zumindest mit irgendwelchen Zeitungsausschnitten am Schreibtisch. Und du würdest ihr erzählen, dass sie in 20 Jahren in ihrer eigenen Agentur sitzt und zum Teil die erfolgreichsten Kabarettisten dieses Landes managt. Was würde die sagen, glaubst du?
Ich weiß nicht, ob ich es damals geglaubt hätte. Ich hatte so einen Aha-Moment. Ich habe mir ja vor ein paar Jahren mit dem Nivarani ein Büro geteilt und Ja, es war immer so eine Überschneidung. Ich habe in der Früh angefangen und bin am Abend gegangen. Erst am Nachmittag hat er angefangen und hat in der Nacht aufgehört. Also wir hatten so ein paar Stunden Überschneidung und da hat er gerade der frühe Wurm hat einen Vogel. Das Buch hat er geschrieben, glaube ich, gerade.
Ja, es hat zu Kassen. Ich überlege gerade, aber genau, ja. Der frühe Wurm hat einen Vogel.
Genau. Mhm. Und er sagt dann, Julia, schau mal da, das ist eine neue Geschichte, lies die mal. Und ich sitze halt da im Büro und lese diese Geschichte und denke mir, alter Schwede, ich bin jetzt gerade die erste Person, die diese Geschichte liest. Vor 10 Jahren bin ich am Bühnendeal gestanden und gesagt, ne, Verane, kann ich ein Autogramm haben? Und das ist so ein Flash, der dann gekommen ist, wo man dachte, was ist in diesen 10 Jahren passiert und das hätte ich mir nie gedacht. Oder auch, jetzt in der Stadthalle Pizzeria Jaus, 12.000 Leute singen Jedermann mit. Ich bin drinnen gestanden, habe blärt, also geweint, Tränen sind mir gekommen, Gänsehaut. Das sind schon Momente, wo man denkt, das hätte ich nie für möglich gehalten, aber ja, wer weiß,
was noch kommt. Klingt doch wunderbar, ja. Julia, wir nehmen auf am 27. September. Was war das letzte Kabarettprogramm, das du gesehen hast?
Der Michi Buchinger in Graz.
Ah ja. Wie viel schaust du selber immer noch?
Viel zu wenig. Also dadurch, dass man dann doch viele Abendtermine hat, kommt man gar nicht mehr so viel zum Schauen. Also ich würde mir viel lieber mehr Sachen anschauen, aber oft ist es dann so, dass man dann hat man einen freien Abend, denkt sich, eigentlich würde ich jetzt gerne daheim im Pyjama sitzen und lesen oder so anschauen.
Ja. Was machst du dann, wenn das wirklich einmal vorkommt? Ich habe an dieser Stelle immer ganz gern so Buchempfehlungen, Serienempfehlungen. Was schaust du, liest du gerne in deiner Freizeit?
Ich fange jetzt hoffentlich an zu lesen Carrie Soto is Back von der, und jetzt fällt mir die Autorin nicht ein.
Kann ich da nicht helfen, das hab ich noch nicht gehört.
Na, das ist eine, wundert mich gerade, dass ich auf der Leitung stehe, weil ich von der ganz viele Bücher gelesen habe. Genau, Taylor Jenkins Reid, die hat echt viele coole Bücher geschrieben, die ich alle bis jetzt verschlungen habe und deswegen glaube ich, dass ich auch Carrie Soto is Back verschlingen werde. Lustig ist, dass der Michi Buching und ich sehr einen ähnlichen Buchgeschmack haben. Ganz viel von dem, was er liest, habe ich gerade gelesen oder werde ich in Zukunft lesen, weil wir wahrscheinlich beide dem Reese Book Club von der Reese Witherspoon folgen.
Den kenne ich auch, ja.
Die sehr viel, also ich schaue gerade drauf, dass ich ganz viel Frauen lese.
Okay. Und hast du irgendwie so Genres, die da so gefallen? Oder speziell würde mich interessieren, was, ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, was schreibt die so?
Es sind Romane, wo es meistens um coole, starke Frauen geht. Also im weitesten Sinn, sie hat auch ganz unterschiedlich, zum Beispiel The Seventh Husbands of Evelyn Hugo, da geht's um eine Schauspielerin in den 60er Jahren und ihre Ehemänner. Und dann kommt irgendwann raus, dass sie eigentlich nicht auf Männer steht, aber halt in der Zeit als Hollywood-Star geht sie das halt nicht aus. Dann hat sie eins geschrieben, das als Oral History geschrieben ist. Das heißt, warte mal, wo sie eine fiktive Band porträtiert als Oral History, also nur in Interviewform, das heißt Daisy Jones and the Six.
Das klingt aber sehr spannend.
Ja, das ist, weil sie halt auch von der Erzählweise das immer sehr unterschiedlich macht und am Anfang tust du ein bisschen schwer, weil es halt alles im Interviewformat erzählt ist und irgendwann bist du drinnen und du denkst am Anfang, gibt's vielleicht diese Band, gibt's die Daisy Jones, aber es ist alles nur fiktiv. Ja. Und sonst, ich lese auch urgern Mystery- und Crime-Sachen von der Liane Moriarty zum Beispiel. Die schreibt immer so Mystery-Geschichten, auch immer mit Frauenfiguren im Fokus. Ich lese irrsinnig viel Englisch, weil ich das Gefühl habe, ich kann mehr abschalten, weil es vielleicht weniger mit meinem Beruf zu tun hat. Mhm. Ich glaube auch, dass es mir deshalb leichter fällt, privat zu sein und Freizeit zu haben, wenn ich Serien auf Englisch schaue.
Ah, ja.
Weil wenn ich jetzt was Österreichisches oder Deutsches schaue, dann fängt das Arbeitsrad noch mehr an zu arbeiten. Wobei das natürlich auch beim Englischen nicht ganz gelingt, das auszuschalten, aber es gelingt noch ein bisschen besser.
Ja, okay. Und Serien, ich habe heute in der Früh natürlich noch deine Stories geschaut und du hast gerade gepostet ein Bild von The Marvelous Mrs. Maisel. Bist du Fan von dieser Serie?
Natürlich. Oder,
wie alle wahrscheinlich.
Ich bin ein wahnsinniger Gilmore Girls Fan. Das ist meine Wohlfühlserie, wenn irgendwas ist, dann schaue ich Gilmore Girls, da kann ich mitreden. Das ist Eintauchen in Stars Hollow, bin ich in meiner Comfort Zone, kenne ich alles, habe ich schon, weiß ich nicht, 10-mal die Staffeln gesehen. Und dass die Autorin, die Amy Sherman-Palladino, eine Serie über eine Comedian, eine weibliche Comedian in New York schreibt, ist, also ich glaube, es wird in meinem Leben keine perfektere Serie mehr geben, als von der Autorin von und Erfinderin von Gilmore Girls eine Serie über eine Comedian.
Ja. Und dann muss man dazu sagen, dass es nur ausgesprochen schön gedreht ist, speziell was halt die Ausstattung betrifft.
Wahnsinn.
Und so weiter. Ah, die Hauptdarstellerin ist ja, du kennst dich jetzt den Namen, mir fällt gerade nicht ein, aber fantastisch, oder?
Ich bin ein bisschen verliebt eigentlich in Lenny Bruce. Ich habe da ja, durch auch, die Serie ja. Lenny Bruce kennengelernt, also ich wusste vorher nicht, wer er ist. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, habe sofort die Biografie von ihm gekauft, gelesen. Auch der Pauli hat sie jetzt bekommen. Ich schenke gerade allen die Lenny Bruce Bio.
Okay.
Ja, also das ist meine Serie und ich habe auch schon da Irina Hofer, die sehr viele von meinen Kleidern macht oder die Designerin, von der ich sehr viele Kleider trage, die auch ein bisschen in diesem Stil ist, gleich geschickt, könntest du nicht sowas machen, wie die Mrs. Maisel hier in dieser Folge anhat?
Super, okay, natürlich ist das auch Thema irgendwie, genau. Und wie realistisch hältst du es? Weil das habe ich, oder habe ich jetzt so nächstes Mal so einen Artikel gelesen, dass das zwar sehr schön gemacht ist, aber dass das mit der Realität nur bedingt zu tun hat. Würdest du das so unterstreichen?
Wahrscheinlich. Also wenn ich mir vorstelle, wie schwer es Frauen heutzutage haben in der Kabarettszene, in der Comedy-Szene, glaube ich nicht, dass es damals so leicht gewesen wäre.
Ja. Und natürlich ist es auch so eine gewollte artifizielle Note ist da natürlich auch drinnen, weil das kann sich gar nicht ausgehen, wie oft sie die umzieht, zum Beispiel, denke ich mir manchmal.
Es wirkt sehr anstrengend, aber sie schaut immer so schön aus. Wahnsinn, und ihre Mutter, Wahnsinn. Es sind einfach die Figuren, ja. Es ist das ganze Ensemble, ihre Eltern, Tony Shalhoub, der Monk gespielt hat, herrlich, ein Traum. Ja. Also es ist ein super schönes Ensemble. Es ist einfach, man schaut es einfach gern. Wobei ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich Hex gesehen, kennst du das?
Ja, ich glaube, das sagt mir jetzt nichts.
Da geht's um eine Comedian, die in ihren wahrscheinlich 60, die ist wahrscheinlich 60, 70 oder so, hat halt in Las Vegas ihre Show seit Jahr und Tag für dieselben Leute, hat auf dem Teleshopping-Kanal ihre Linien, die sie verkauft, Schmuck und Mode und was weiß ich. Und die sollte halt ihren Slot in Las Vegas verlieren, weil sie halt langsam ein bisschen an Bart hat, ihr Comedy-Programm, obwohl sie eine Frau ist. Und dann gibt's eine junge Autorin, die halt rausgeworfen wurde bei einer Serie, wo sie geschrieben hat, weil sie irgendwas auf Twitter gepostet hat, was halt nicht politisch korrekt war. Und die werden dann zusammengespannt. Beiden wird eingeredet, sie helfen eigentlich der anderen Person. Und da clashen zwei Comedy-Welten aufeinander. Alt, jung, was macht man? Und das ist auch eine wirklich coole Serie.
Klingt wirklich interessant. Hex,
H-A-C-K-S. Zwei Staffeln gibt's. Ich habe sie verschlungen.
Cool. Netflix, oder?
Ich weiß
es jetzt gar nicht mehr. Ich habe nämlich nur Netflix und Amazon und immer mehr Sachen, das finde ich jetzt in letzter Zeit eben auch so auf Disney und so, und das kriegt dann irgendwie
mit. Ich kann dir nachher nachschauen. Ich weiß es jetzt nicht auswendig.
Okay. Apropos Twitter, bist du auf Twitter?
Theoretisch schon, praktisch bin ich eine sehr viel lesende, sehr wenig postende. Ganz selten ärgert mich irgendwas so wahnsinnig, dann poste ich was, aber ich glaube alle halbe Jahre mal. Ich bin mehr auf Facebook und Insta.
Mhm. Und generell, wie informierst du dich so über das Weltgeschehen im Allgemeinen?
Ich habe sehr viele Abos. Also ich bin dafür, dass man nicht nur gratis Medien konsumiert, sondern dafür zahlen soll. Ich habe ein Falter-Abo, ein Kurier-Abo, ein Kleine Zeitung-Abo, ein New York Times-Abo, ein Süddeutsche-Abo und ein Zeit-Abo.
Wow.
Und Spiegel auch. Und da lese ich mich durch.
Wow.
Aber
ausgewählt. Aber wie viel Zeit verbringst du damit? Das klingt schon auch irgendwie sehr intensiv.
Naja, weißt du, ich lese halt das, was mich interessiert. Das klingt jetzt so, ich verbringe mich 3 Stunden.
Nein, das verstehe ich, das geht ja nicht aus.
Ich mache das alles am Handy, ja. Also ich schaue halt, das Erste, was ich in die Hand nehme in der Früh, ist das Handy und dann scroll ich mir halt durch Facebook, durch diverse Online-Zeitungsseiten und lese einmal ein bisschen was und dann am Abend vom Einschlafen meistens auch nochmal. Und der Vorteil ist, ich habe sie beim Handy immer dabei. Das heißt, wenn ich irgendwo von A nach B unterwegs bin, schaue ich halt auch. Und manchmal spiele ich ein sinnloses Spiel, ein Handyspiel, und manchmal lese ich Zeitung. Und wenn ich ganz gut motiviert bin, irgendwas zu tun, dann löse ich das Zeiträtsel. Dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ich es schaffe.
Schaffst du es wirklich?
Manchmal schon. Wow. Also ich, wenn man mal, man muss aber, finde ich, ein paar machen, dass du in die Denke reinkommst. Okay. Und ich finde es total spannend, weil erstellen ja, glaube ich, mehrere Personen. Und du merkst richtig, das ist wieder die eine Person, die so denkt wie ich. Bei der fällt es mir viel leichter. Also kommt mir halt vor.
Interessant. Und kannst du, das ist nämlich überhaupt nicht meine Welt, aber kannst du ein Handyspiel empfehlen?
Ich würde keines der sinnlosen Spiele empfehlen, die ich mache. Ich mache irgendwas, was ich nebenbei tun kann. Also dann die Leute glauben immer, nicht, jetzt sitzt er bei der Sitzung von der Wirtschaftskammer und spielt am Handy, aber ich tue es auch beim Serienschauen nebenbei, weil ich brauche noch irgendwas, eine zweite Ebene. Also mein Hirn ist unausgelastet, wenn es nur eine ist, und ich spiele dann halt irgendwas, wo man es addieren muss oder strategisch irgendwas mit Zahlen oder so machen muss.
Aha, interessant.
Ich kann es dir dann zeigen, aber es ist jetzt nichts Aufregendes, aber es sind halt schon irgendwie ein bisschen strategische Dinge, die ich dann parallel mache zu dem, was gerade um mich passiert. Und es ist, wenn man mich spielen sieht am Handy, sollte man nicht glauben, dass ich unaufmerksam bin. Ich bin voll bei der Sache.
Okay. Aha. Okay. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Das ist eine schwere Frage. Auf, wahrscheinlich, wenn Instagram als
Webseite,
wird es wahrscheinlich Instagram sein.
Ja.
Und New York Times Cooking.
Echt? Ah ja, richtig. Das weiß ich wiederum von deiner Instagram-Seite, dass du sehr gern und offensichtlich, zumindest optisch, sehr gut kochst.
Ja. Ich glaube auch. Ich bin sehr zufrieden, und es ist sehr meditativ, wenn man vor sich hin schnipselt und rührt.
Ja. Ist das auch sowas wie Handyspielen eigentlich für dich?
Genau. Also es ist wirklich, und es kommt meistens was Gescheiteres raus als beim Handyspielen.
Okay. Sehr erwachsener Satz, aber es wird schon stimmen. Ja. Was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss im Leben, die aber in der Schule nicht durchgenommen wird?
Puh, die wichtigste Sache, die man nicht in der Schule lernt, die man lernen muss, wie man sich selbst verkauft.
Ja?
Wurscht, ob du selbstständig bist oder angestellt bist. Mhm. Du solltest wissen, was du wert bist, und es auch kommunizieren können.
Okay. Das ist schon wieder sehr erwachsen und sehr gut, aber ich glaube, da hast du voll recht irgendwie.
Ja. Also ich sage nicht, dass es nicht so leicht
ist. Ist das deine Erfahrung halt einfach, ja. Würdest du sagen, dass du mittlerweile gut bist in dem?
Ich werde besser, aber es fällt mir viel leichter, meine Künstlerinnen und Künstler zu verkaufen. Und das klingt jetzt so monetär, aber ich meine einfach zu sagen, wie super sie sind, als das über einen selber zu sagen. Aber ich lerne immer mehr, dass man das machen muss. Und vor allem, glaube ich, ist es etwas, was Frauen viel zu wenig machen. Und Männer fällt das viel leichter zu sagen, ja sicher kann ich das, natürlich gibt's mir das, ich mochte schon. Und Frauen, selbst wenn sie wahrscheinlich sogar besser geeignet wären, sind eher die, die sagen, na, also ich weiß nicht, und vielleicht soll doch mein Chef, mein Kollege oder so das machen. Also ich glaube, zu wissen, was man kann, was man wert ist, und das auch zu kommunizieren, ist etwas, was man nicht zu früh lernen kann.
Mhm. Hat es in deiner Schulzeit einen Lehrer oder eine Lehrerin gegeben, die dich besonders beeinflusst hat?
Ja, Angelika Höllhuber, die Deutsch hatte ich bei ihr, die meinen Kabarett-Wahnsinn immer unterstützt hat, die mich auch die Maturaarbeit hat schreiben lassen, die in ihrer Freizeit die Theatergruppe geleitet hat, wo ich dabei war, mit der ich bis heute im Austausch war, die Hölli, auf jeden Fall.
Das ist interessant. Das ist eine Frage, die stelle ich immer, und ich denke mir, das ist doch eigentlich nur so, und da kommt immer eine interessante Antwort. Ich habe auch sowas gehabt. Und solche Lehrer sind so wichtig, oder?
Ich glaube, ich wäre nicht hier, wo ich jetzt bin, wenn sie nicht so gewesen wäre, wie sie war.
Und das fände ich so bemerkenswert, was nämlich auch, wäre jetzt auch wieder so eine Diskussion, was der Beruf des Lehrers nicht eigentlich ist und was der nicht kann und bewirken kann. Aber das ist, was so ein guter Lehrer eigentlich machen kann.
Also ich finde wirklich, dass der Beruf ist wahnsinnig wichtig, sage ich, weil ich natürlich mitbekommen habe, wie meine Mama sie da reingehängt hat. Und ich hätte meine Mama jetzt persönlich nicht gerne das Lernen gehabt, weil von meiner Mutter was zu lernen als Tochter sehr schwierig ist. Aber per se hätte ich sie gerne das Lernen gehabt, weil ich gesehen habe, wie sie engagiert sich eingesetzt hat, in ihrer Freizeit Projekte gemacht hat, ebenso wie die Hölle auch. Oder der Herbert Sand, der leider schon verstorben ist, mein Klassenvorstand. Die halt einfach immer diesen extra Meter gegangen sind, die immer ein offenes Ohr gehabt haben und die auch immer diese die Begeisterung von mir nicht gebremst haben, weil ich zum Beispiel bin wahnsinnig schlecht in Rechtschreibung, wirklich schlecht. Und ein anderer Deutschlehrer, eine andere Deutschlehrerin, Professorin, hätte wahrscheinlich mir durchfliegen lassen oder so. Und sie hat immer die Fantasie, die Ausdrucksweise, solche Sachen auch gleichwertig gezählt. So war eigentlich Deutsch ein Lieblingsfach, obwohl ich diese Rechtschreibung, Grammatik, Beistrichsetzung.
Hast du schon mal eine Sache ausprobiert, die du nie mehr wieder machen möchtest?
Wahrscheinlich sicher. Ich überlege gerade irgendwas, ich weiß es nicht, irgendwas, wo du, ich weiß nicht, so Achterbahn fahren, so arge Sachen oder so, solche Sachen. Mag ich nicht am Boot fahren, wo man schlecht wird.
Okay. So. Und eine verwandte Frage dazu, wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Ich würde mir früher eine Tamara nehmen. Die mein Leben sehr viel einfacher macht und bereichert. Und
das ist, kann man sagen, deine Assistentin?
Das wäre viel zu klein. Also die Tamara hat begonnen als Sekretärin, Büromanagerin, hat inzwischen den Laden im Griff. Also ohne Tamara läuft gar nichts. Man kann auf mich wahrscheinlich mehr verzichten als auf die Tamara. Und inzwischen ist sie auch die das Projekt Peggy's oder führt. Also das ist halt ihr Baby. Natürlich unseres, aber sie hat den Lead bei Peggy's. Also sie hat einfach mir mein Leben sehr viel einfacher gemacht, weil sie halt einfach sehr schön das alles durchorganisiert hat und mir Sachen, wo ich nicht so gut bin oder auch oft genervt bin von Buchhaltungssachen oder so, hat sie sehr gut organisiert und spielt mich hier frei. Und ich möchte mit der Tamara in Pension gehen. Wenn die Tamara in Pension geht, muss die Agentur zusperren, hilft halt nichts.
Okay. Ich hoffe nicht, dass, oder ganz sicher noch sehr lange dauern.
Sie ist ein bisschen jünger als ich, also ich habe gute Hoffnungen.
Wir haben eh schon so viel über Filme gesprochen und Serien. Hast du so Guilty Pleasures? Gibt es so Filme oder auch Songs, für die du die heimlich schämst, aber die dir eigentlich voll taugen?
Also Guilty Pleasures ist wahrscheinlich für viele da draußen Single Bells und Palmenbaum, meine zwei Lieblingsfilme, die ich jedes Jahr schaue, die ich mitsprechen kann, die ich abgöttisch liebe. Und das sind die Weihnachtsfilme, die im ORF jedes Jahr gespielt werden, mit Erwin Steinhauer, der Mona Seyfried, die geschrieben wurde von der Xaver Schwarzenberger, war der Mann, und sie heißt Uli. Also Single Bells und Palmenbaum, geschrieben von der Uli Schwarzenberger, die ich liebe und jedes Jahr anschaue und mitsprechen kann, ist wahrscheinlich ein Guilty Pleasure. Das ist für mich Weihnachtsfeeling. Irgendwelchen Insta-Influencerinnen folgen und ihre Storys anschauen, ist wahrscheinlich auch ein Guilty Pleasure. Und Feuerwehrserien. Feuerwehrserien, wo irgendwas explodiert.
Ich hätte nicht gewusst, dass das ein Genre ist, aber das klingt ja sehr witzig.
Es gibt in Amerika einige, Station 19 oder so.
Aha.
Und da explodiert irgendwas. Und es ist, weißt du, wenn ich 5 Minuten irgendwie rausgehe und wiederkomme, es ist nicht so viel passiert. Ja. Aber es ist immer Action.
Sehr interessant. Okay. Aha. Was war jetzt das Zweite? Das war jetzt die Weihnachts,
dann waren Influencers.
Ah, die Influencer, genau, da wollte ich noch schnell fragen. Wer sind so Influencerinnen? Das ist auch sowas, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber
ich glaube, ich folge auch nicht den typischen. Ich habe eh schon vorher gesagt, die Hilaria Baldwin von Alec Baldwin, die Frau da, weil mit ihren ganzen Kindern und so, das fasziniert mich. Und ich weiß gar nicht, wie die heißen in meiner ganzen Timeline, aber da gibt es halt welche, wo ich dann mit Begeisterung oder mit ein bisschen Grusel auch zuschaue und dann meiner Schwester Sachen schicke und sage, schau, wie arg, was hat die wieder gemacht, wie geht das?
Okay.
Man braucht auch jemanden zum Gossipen, damit das, also es hat nur einen Sinn, wenn es wen gibt, den man schicken kann und sie sagen kann, Wahnsinn, wie arg, schau mal.
Ja, ich glaube auch. Man muss sich da auf eine Art und Weise einig sein, damit man das ironisieren kann oder halt belächeln oder auch immer super finden. Und es ist ja eh meistens so eine Mischung dann.
Ja, es ist ja, es ist ein bisschen eine Faszination und mit Grauen und Begeisterung und sagen, oh, wie arg, schau, jetzt hat sie ihn beschissen, wie wahnsinnig. Aber so die Kardashians und diese ganzen Sachen, Dschungelcamp bin ich irgendwie nie reingekommen.
Das ja, ist nicht nein, so nice. Das habe ich nie verstanden. Dschungelcamp sowieso. Aber deine Schwester ist eine wichtige Person für dich offensichtlich?
Ja, meine Schwester ist eine meiner besten Freundinnen.
Die Weihnachtsserie ist mir jetzt da irgendwie aufgefallen. Kommt da so ein bisschen die Faszination für Weihnachten und dieses Weihnachtsgefühl, von dem du scheinbar auch im Sommer nicht genug bekommen kannst? Beschreib doch nur ganz kurz, und du hast so viele Projekte, aber beschreib doch nur ganz kurz Christmas in June.
Christmas in June war unsere 15 Jahre Agentur Sobieszek, 5 Jahre Mutterschiff-Film und Peggys Geburtsstunde Party im Sommer. Wir wollten ein Sommerfest machen, weil es halt angenehmer ist und Outdoor schöner ist. Aber ich habe ja so gern Weihnachten und ich wollte ja so gern eine Weihnachtsfeier machen. Und der Otto hat dann gesagt, naja, Julia, mach Christmas in June.
Otto Jaus.
Und das habe ich für die schönste Idee ever gehalten und ich habe mich sehr ausgetobt. Wir hatten sogar einen Santa Claus, der in Badehose am Planschbecken gesessen ist und sehr viel Deko, und Weihnachten ist für mich das Schönste. Und ich überlege gerade, ob es sich schon ausgeht, dass man Ende Oktober schon die erste Deko anbringt bei mir im Haus, weil ich habe jetzt ein kleines Häuschen im Kleingarten, oder ob man bis Anfang November warten muss.
Okay, also du magst Weihnachten.
Ich liebe Weihnachten. Also,
verstehe. Ich habe sogar so eine Frage da stehen, die stelle ich sehr selten, aber dann frage ich dir das. Wie sieht ein perfektes Weihnachten aus für dich?
Für meine Family, ein sehr schön dekoriertes Haus, und schön heißt in dem Fall kitschig und gib ihm, und ein gutes Essen.
Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich wahrscheinlich nur die Checkerin und organisierte und taffe bin und dass mich nichts umhauen kann. Und da, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich sehr oft jetzt erzählt habe, wo ich geweint habe beim Konzert, bei der Serie und so. Und dann habe ich kurz überlegt, ob das was Negatives ist. Dann kam mir in Erinnerung, wie Hillary Clinton verloren hat ihre Pressesprecherin geweint. Und dann war ihr das peinlich, und die Hillary Clinton hat zu ihr gesagt, wir dürfen einmal weinen, weil gerade wenn was Schlimmes passiert, kann man auch Emotionen zeigen. Aber vielleicht ist es auch das, dass ich wahrscheinlich für viele nach so halt, nichts kann mich umhauen, ich bin so tough und super, aber natürlich haut mir auch was um, das ist ja nicht schwarz oder weiß.
Ja.
Wobei, klar. Das würdest du vielleicht eher sagen können, von außen betrachtet.
Ja, also von außen betrachtet wird, ich sage, du hast schon den Ruf, dass du einfach eine Macherin bist, aber das bist du ja auch. Aber du hast eine sehr emotionale Seite auch. Ja. Kannst du Nein sagen eigentlich?
Ja, schon. Bei gewissen Sachen leichter, bei gewissen Sachen schwerer.
Ja. Aber schon, finde ich, also das war bei mir zumindest so, das muss man schon auch lernen, findest du nicht?
Du hast völlig recht, ja. Weil man gerade auch als Selbstständiger zum Beispiel oft denkt, ich muss jeden Auftrag annehmen. Weil wer weiß, wann das dann irgendwann vorbei ist. Und das habe ich schon gelernt, dass die Sachen, wo ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, ich auch Nein sagen soll, weil da kommt nur Blödsinn raus.
Das ist witzig, weil das hat der Peter Klien zum Beispiel hat fast genau dasselbe gesagt vor ein paar Wochen, der ja so Philosophie studiert und dann, wo man das Gefühl hat, der müsste sehr rational sein, aber der Dagmann, er weiß, mittlerweile kann er seinem Bauchgefühl vertrauen, weil er sozusagen immer nur bestätigt, dass es entweder gut wird, wenn er geglaubt hat, es wird gut, oder eben schlecht, wenn es. Würdest du im Wesentlichen
auch so sagen? Kann ich so unterschreiben, und ich glaube auch, dass du als Agentin musst eigentlich öfter oder solltest öfter Nein sagen als Ja, weil du musst deine Künstlerinnen und Künstler auch schützen. Vor anderen und vor sich selber. Also ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was du als Agentur machen musst. Natürlich geht es darum, dass du dem Künstler, den Künstlerinnen Aufträge verschaffst, dass sie Geld verdienen, sie müssen ja davon leben. Aber es gehört auch dazu, auch wenn es viel Geld ist oder so, mal zu sagen Nein, oder jedenfalls dem Künstler zu sagen, du musst das nicht machen, du musst nicht alles machen, wir können da auch Nein sagen. Und ich glaube, das ist, was viele Künstlerinnen und Künstler nicht machen oder übersehen, und dann passiert das, was du vorher gesagt hast, dass es viele ja. Burnouts gibt.
Genau.
Wenn man glaubt, man muss ja. alles machen.
Aber das finde ich auch insofern bemerkenswert, weil ich jetzt gerade beim Herfahren einen Podcast gehört habe mit Judith Holofernes von Wir sind Helden, Helden ja. die auch jetzt ihr zweites Burnout hat und die sagt fast das Gegenteil. Sie sagt, sie hat sich von ihrem Management getrennt, weil sie schon zur Zeit von Wir sind Helden eigentlich immer überfordert war mit diesen Ansprüchen, die das Management gestellt hat und weil sie in so einer Maschinerie drinnen war und da niemand da war, der sie geschützt hat, sondern halt immer hat es geheißen, nee, es wäre schon gut, wenn wir das und das noch machen. Aber wenn sie zum Beispiel bei dir so ein Bewusstsein durchsetzt, dann finde ich das eigentlich schon sehr bemerkenswert, dass du einfach auch sozusagen, du übernimmst schon ein bisschen Verantwortung auch für das, was deine Künstler noch zumutbar ist.
Ja, also es ist ja immer die Entscheidung von dem oder der Künstlerin, ja. Aber ich kann natürlich sagen, machen wir doch weniger, schauen wir, dass wir, also das sind natürlich auch Luxusprobleme, muss man sagen. Aber es gehört einfach auch dazu, darauf zu achten, dass man erstens mal nicht inflationär wird, dass du auf einmal überall bist. Also, das ist ja auch in jeder Sendung, in dem Dings. Die Leute sehen sich ja auch satt und ich finde auch, man muss für was stehen, ja. Auch zum Beispiel Benefits. Wir kriegen so viele Benefits-Anfragen. Ich finde auch schön, wenn die Künstlerinnen und Künstler sagen, natürlich sollte man überall mitmachen, aber ich habe diese 2, 3 Projekte oder Interessen, ob es jetzt Tiere oder Kinder oder Frauen, was auch immer, oder Asylwerber, irgendwie so, da für diese Charity-Organisationen setze ich mich ein und dafür stehe ich und dann kann ich das ja glaubhaft vertreten. Und ganz oft, wenn ich dann den Veranstaltern von Charities genau das sage, die verstehen das auch. Und ich sage, schau, es bringt euch ja nichts, wenn ihr heute sagt, rettet die Wale morgen, spendet für Asylwerber und übermorgen das Frauenhaus braucht ein neues, Badezimmer. Also ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass du, auch wenn du findest, alles gehört gemacht, dich für bestimmte Sachen einsetzt. Und deswegen glaube ich, Nein sagen gehört dazu. Und es ist natürlich oft schwierig für Künstlerinnen und Künstler und da bin ich gern die Person, die das dann macht, um vielleicht auch die Bäse, wo sagt, der Künstler hätte eh ja gesagt, aber dann habe ich beim Management angefragt und die hätten auch gesagt, ja, weil ich meine Künstlerinnen und Künstler schütze.
Ja, da übrigens jetzt nächste Frage, ist es wichtiger, ehrlich oder nett zu sein? Schon beides, nicht? Aber du musst speziell ehrlich die Interessen vertreten.
Dann genau, eigentlich. Aber ich finde auch, man kann auch manchmal nett sein und muss nicht die volle Wahrheit so sagen, weil wenn es dem Gegenüber nichts bringt und den verletzen würde, kann man auch sagen, aus zeitlichen Gründen ist irgendwer verhindert. Schade, tut ja niemandem weh.
Ja, genau, außerdem, ja. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
Machen. Wenn sie machen und tun. Ja, wenn sie machen und tun.
Es gibt 2 Arten von Menschen, nämlich?
Männer und Frauen.
Früher war nicht alles besser, aber?
Es wurde mehr gelesen.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass?
In der Politik sehr viel Komik liegt.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
in der Politik sehr viel Komik liegt.
Die Sache mit dem Klimawandel ist deswegen so schwierig, weil
ich sehr gerne reise.
Das Problem an der Digitalisierung ist,
dass viele vergessen, dass live trotzdem noch spannender und faszinierender ist.
Der Unterschied zwischen links und rechts ist?
Oft sehr groß und manchmal klein.
Beim Begriff Heimat denke ich an?
FPÖ würde aber gerne an die Natur in Österreich denken.
Das Tolle an Kabarett ist?
Dass es so viele Varianten gibt und man nie alles gesehen hat.
Das Tolle an mir ist?
Dass ich als Frau in dieser Szene noch immer da bin.
Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest in der Vergangenheit, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen?
Weiß ich nicht, investieren diese Bitcoins. Ich weiß es nicht. Lottozahlen, irgendwie sowas, weißt du?
Ja, okay.
Weil ich prinzipiell muss ich jetzt nicht reich sein, aber es wäre halt urgeil, sozusagen so viel Kohle zu haben, dass du sagst, wurscht, ich kann weiterarbeiten, es ist ganz egal, ich kann noch 3 junge Künstlerinnen und Künstler entdecken oder so, das wäre, also aufbauen, weil es kostet ja alles Geld. Sowas wäre cool. Oder die eine Serie produzieren, wo jetzt keiner anspringt oder so.
Sehr schön. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon einmal völlig verändert hat?
Die Covid-Krise. Also hat, glaube ich, bei uns allen in der Branche sehr viel verändert. Vieles, was vorher für unmöglich war, einen Auftritt zu verschieben, war ja, oh mein Gott, das ist ein Drama, wie viel wir jetzt verschoben haben. Und einfach auch das, dass wir da eigentlich in Österreich ein sehr krisenfestes Leben haben, wo eigentlich nichts passieren kann. Erster Covid, jetzt der Ukraine-Krieg. Das gibt dir schon zu denken.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich bin optimistisch. Ich glaube immer, es ist ein besserer Ort.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Noch immer hier wahrscheinlich, aber hoffentlich mit ein paar mehr Produktionen bei Mutterschiff und mit vielleicht noch 1-2 Entdeckungen bei der Agentur, wo man sagen kann, wow, wie cool, schau, wo wir da hinmarschiert sind gemeinsam. Aber prinzipiell dasselbe machend und immer noch gleich glücklich mit dem Job.
Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ganz ehrlich.
Das ist doch ein guter Titel. Julia, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke dir für die Einladung. Es war irrsinnig spannend, auch für mich.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Stadt oder Land?
Schrebergarten in der Stadt.
Spazieren oder Laufen?
Spazieren.
Fahrrad oder öffentlich?
Taxi.
Reich oder berühmt?
Eher reich, kann man mir machen.
Kino oder Couch?
Als Produzentin müsste ich Kino sagen, aber am Ende des Tages bin ich sehr gern auf der Couch.
Chips oder Popcorn haben wir, glaube ich, auch schon fast.
Popcorn.
Mhm. Arthouse oder Blockbuster?
Mal so, mal so.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Charlie Chaplin.
Romy Schneider oder Brigitte Bardot?
Brigitte Bardot.
Disney oder Marvel?
Disney.
PlayStation oder Xbox?
Keine Ahnung, ich kann beides nicht.
Okay. Aspirin oder Essigbatscherl?
Aspirin.
Klavier oder Orchester?
Klavier.
Beatles oder Stones?
Stones.
Madonna oder Cyndi Lauper?
Cyndi Lauper natürlich.
Taylor Swift oder Billie Eilish?
Taylor Swift.
Schweizer Haus oder Riesenrad?
Riesenrad.
Zuckerwatte oder Langosch?
Zuckerwatte.
Mit Koriander oder ohne?
Mit.
Party oder Zaumsitzen?
Zaumsitzen.
Weiß oder Rot?
Rot.
Fichte oder Tanne?
Kann man nicht aus den Fichtenwipfel irgendwas kochen oder so, glaube ich. Wobei Tanne wäre für Weihnachten vielleicht eher. Ja.
Da, also eigentlich geht die Frage dahin. Ja,
Weihnachten.
Aha. Okay. Sternspritzer oder Strohsterne?
Sternspritzer.
Schokoschirmchen oder Geleeringe?
Schokoschirmchen.
Lebkuchen oder Vanillekipferl?
Lebkuchen.
Karpfen oder Fondue?
Fondue.
Silvester oder Neujahr?
Silvester, Neujahr geht es am meisten schlecht.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Weder noch.
Aha, okay. Neujahrskonzert oder Vierschanzentournee?
Ich Schau, ich bin zu beiden nicht fähig, am Neujahrstag. Das ist doch beide, also das ja, vier Schanzen ist doch am Neujahrstag.
Ja, das ist so, sind so vier hintereinander.
Ja, ich, sportlich bin ich gar nicht, also im Zweifelsfall das Neujahrskonzert.
Aber. Okay. Mhm. Okay. Aber generell bist du musikalisch eher mit Popkultur,
sagt man. Nee. Aufgewachsen, schau, ich bin, glaube ich, das darf man gar nicht laut sagen, ich bin jetzt, ich habe ein Shazam am Handy und mir gefällt ein Lied und ich Shazamme es und habe für jedes Jahr bis die letzten 10, 12 Jahre zurück eine Playlist auf iTunes, die nach dem Jahr benannt ist, wo Kraut und Rum drinnen ist, aber das sind dann immer meine Jahre. Also wenn ich die 2015er Liste regelt, ja. Und das sind klassische Sachen und das sind Oldies und aktuelle Sachen oder zu dem Zeitpunkt aktuelle Sachen drauf und wurscht, ob das jetzt Austropop oder Dings ist. Aber ich würde nicht sagen, ich habe das eine, das ist,
okay,
das habe ich nicht. Und das sind auch klassische Sachen, aber das sind eher so, der König von Thule ist eins der klassischen Lieder, die ich sehr gerne höre, aber es ist sehr traurig.
Okay. Und diese Playlist, weil mir das persönlich interessiert, ist die dann geordnet oder hört man das dann auch so Kraut und Rum mäßig?
Es ist Kraut und Rum, weil es immer, wenn was dazukommt,
kommt eben
dazu. Ja. Und wenn manche Songs erst am Ende des Jahres hinzugefügt wurden, wandern sie dann zusätzlich noch in die neue Liste. Also wenn jetzt irgendwann im November einen Song hinzufüge, wird er wahrscheinlich auf der 2023 Liste auch sein.
Ist das, weil das Programm so macht? Oder
nein, weil ich das mache, weil ich mir denke, das habe ich noch nicht genug gehört, das ziehe ich rüber.
Okay. Das ist ein gutes System, finde ich.
Du wirst, es ist urlustig, weil du dann deine Liste hörst und auf einmal in der Zeit bist und denkst, genau. Ah ja, schau, da war ich mit dem zusammen oder da habe ich das gemacht, wie ich das gehört habe.
Das ist gut, wirklich gut. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Weg.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Bewegung.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Ersteres natürlich.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Griechenland.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Okay. Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ich würde gerne zu den Ersteren gehören, aber ich bin doch oft eine, die bis zum Schluss bleibt.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Baba. Bussi Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.